mit Folge mir nach. Das ist wirklich wohl dann dran heute. Und ich fange an mit der ersten Bibelstelle. Ich habe insgesamt 6 Passagen, die möchte ich mit euch einfach gemeinsam durchgehen. Haben wir leider heute keinen Beamerdienst, aber ich lese es vor. Und wenn ihr Bibel aufschlagen wollt, Lukas 5 fangen, wo Jesus seine Jünger beruft. Ich glaube ab 11. Oder ich fange mal noch ein bisschen eher an. Ich fange mal ab 8 an. Also Jesus kam zu den Fischern und als Simon Petrus begriff, was da geschehen war, also da war gerade der große Fang, fiel er vor Jesus auf die Knie und sagte, Herr, kümmere dich nicht weiter um mich, ich bin ein großer Sünder. Ich bin ein zu großer Sünder, um bei dir zu sein. Denn beim Anblick des überreichen Fangs hatte ihn Ehrfurcht erfasst. Und den anderen ging es genauso. Auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, waren voller Staunen. Jesus sagte zu Simon, der nachher Petrus ist, hab keine Angst, von jetzt an wirst du Menschen fischen. Und sobald sie das am Ufer angelegt hatten, ließen sie alles zurück und folgten Jesus nach. Das waren jetzt also Simon Petrus, Jakobus und Johannes. Bei der Arbeit hatten die ganze Nacht gefischt, waren nicht erfolgreich. Und dann kam Jesus und sagte, werft die Netze da aus. Und dann war es so viel, dass es nachher auf 2 Boote verteilt werden musste. Und sie waren jetzt quasi in ihrem Business völlig erfolgreich gerade, hatten den Fang ihres Lebens gemacht und haben aber dabei Jesus kennengelernt. Und die Ehrfurcht hatte sie erfasst, oder hier beim Simon steht, die Ehrfurcht hatte ihn erfasst. Und was machten sie? Sie fuhren mit den Booten ans Land und anstatt jetzt die Fische an die Händler zu bringen und zu verkaufen, die haben alles stehen und liegen lassen und sie folgten Jesus. Und dann geht es weiter in Verse 27, 28, da geht es um den Levi, den Matthäus. Also wir sind in Lukas 5. Später, als Jesus die Stadt verließ, sah er einen Steuereintreiber namens Levi vor seinem Zollhäuschen sitzen. Komm, folge mir nach, sagte Jesus zu ihm. Da stand Levi auf, ließ alles liegen und folgte ihm nach. Also das muss man sich mal vorstellen. Der saß da in seinem Kassenhäuschen bei der Arbeit, hat ganz gut in die eigene Tasche gewirtschaftet, dem ging es gut finanziell. Und Jesus kommt nur vorbei, ruft so auf, ich weiß nicht, habt ihr mal den Film The Chosen gesehen? Da ist diese Szene ja dargestellt, so mit Distanz steht Jesus und sagt, du, komm, folg mir nach. Und er steht auf, schließt sein Kassenhäuschen ab, gibt den Schlüssel ab, lässt das ganze Geld da liegen und folgt Jesus. Also aus der Arbeit heraus, vorm Feierabend sogar. Die einen Fischer haben noch zu Ende gefischt, sind mit dem Boot an Land und Jesus gefolgt. Levi schließt sein Zollhäuschen ab und folgt Jesus. Und die nächste Stelle ist Matthäus 4, Vers 20, ab 18 eigentlich. Das Kapitel heißt hier die ersten Jünger. Eines Tages, als Jesus am Ufer See Genezareths entlang ging, sah er 2 Brüder die Netze auswerfen. Das ist dieselbe Stelle. Simon, der später Petrus genannt wurde, und Andreas waren von Beruf Fischer. Jesus rief ihnen zu, kommt mit und folgt mir nach. Ich will euch zeigen, wie man Menschen fischt. Sofort ließen sie Netze liegen und gingen weiter. Etwas weiter am Ufer entlang sah er 2 andere Brüder, Jakobus und Johannes, die mit ihrem Vater Zebedäus in einem Boot saßen und die Netze flickten. Auch sie rief er zu sich. Ohne Zögern folgten sie ihm und ließen das Boot und ihren Vater zurück. Also jetzt ist es, wird noch mehr zurückgelassen. Nicht nur die Arbeit und der Erfolg, sondern auch. Und ich denke mal, das war dann wahrscheinlich auch schon ein etwas älterer Mann, der auch auf die Unterstützung und die Arbeit seiner Söhne angewiesen war. Und sie ließen alles hinter sich, die Familie, das Einkommen, auch die Unterstützung des wahrscheinlich schon ein bisschen bedürftigeren Vaters und sie folgten ihm nach. So, ich habe mir hier eine Notiz gemacht. Vielleicht denken wir mal nach, wie wir Jesus erkannt haben, wie Jesus in unser Leben gekommen ist und was haben wir hinter uns gelassen. Ihr habt euer Land hinter euch gelassen, ne, wegen Jesus. Ihr habt alles hinter euch gelassen, eure Arbeit, eure Familie, eure Sicherheit, euer Haus, weil Jesus gesagt hat, komm, folge mir nach. Und Jesus verspricht uns auch ein neues Leben, wenn wir ihm nachfolgen. Er sagt, wer um meines Namens willen Vater und Mutter und Bruder und Schwester verliert, dem will ich mehr geben. Und wir können uns das manchmal gar nicht vorstellen, was es bedeutet für die Menschen, die wirklich alles verlieren wegen Jesus. Ich weiß nicht, ob ihr Open Doors kennt. Wir haben da hinten auch gerade das neue Plakat hängen. Da ist vom Weltverfolgungstag der Christen, der ja bald ist im November, sind Unterlagen gekommen. Und für uns ist das in unserer westlichen Gesellschaft irgendwie so, als wenn wir gar nichts hinter uns lassen, wenn wir Jesus kennenlernen und folgen. Ne? Wir gehen noch abends ins selbe Bett, wir sind morgens vorm vollen Kühlschrank, wir gehen an unsere Arbeit, wir haben unsere Freunde, unsere Hobbys, unser Leben geht irgendwie weiter und Jesus auch noch obendrauf. Aber ist das das, was Jesus meint mit Nachfolge? Weil die Gefahr dabei ist, dass man auch schnell zu einem U-Boot-Christ wird. Kennt ihr das, ein U-Boot-Christ? Der ist unter Wasser und nicht sichtbar und sonntags morgens ploppt er hoch und tankt sein wieder neu voll. Dann geht er in Gottesdienst oder manch einer sitzt vielleicht zu Hause vorm Online-Streaming und dann wird wieder untergetaucht und dann wird wieder so weitergemacht wie bisher. Und das nicht, wofür Jesus gekommen ist, sondern er möchte, dass wir ihm nachfolgen. Und das hatte ja schon heute Morgen Friede ganz gut gesagt, Nachfolger lassen alles hinter sich und schauen auf Jesus. Und das ist die Nachfolge. Dass wir gucken, wie hat Jesus das gemacht? Wie hat Jesus gelebt, als er auf der Erde? Und was mir immer wieder, ich lese ja gerade die Evangelien wieder, was mir immer wieder auffällt in jeder Situation, Jesus kommt mit Liebe. Ob es die Ehebrecherin ist, ob es der Zöllner ist, der Levi gerade, den er gesehen hat. Ne? Er hat ihn nicht verurteilt, nicht gesagt, du lebst falsch, du bist ein ganz Böser, mit dir will ich nichts zu tun haben, sondern er hat gesagt, komm, bei mir ist besser. Komm zu mir, nimm dich an, so wie du bist, aber du wirst anders werden, du wirst neue Dinge erleben. Und Jesus kümmert sich um Kranke, um Alte, um Menschen, die unter dämonischen Belastungen leiden. Er sieht, wie sie gequält werden und er bringt sie in die Freiheit. Und das ist nicht, weil er seine Macht beweisen wollte oder weil er irgendwo sich eine Position verschaffen wollte, sondern weil er herzliches, tiefes Mitempfinden hatte mit den Menschen. Ich komme gleich auch noch auf den reichen Jüngling, da finde ich das auch so beeindruckend, wie er so merkt, der arbeitet, in sich arbeitet es in ihm und er schafft, ne? Er dringt nicht durch und es tat ihm so weh um den Mann und ich habe auch manchmal Kontakte mit Menschen, wo ich denke, die sind so nah, die müssen jetzt nur noch ihr Leben Jesus übergeben. Die haben schon irgendwo, sind sie so berührt worden und dann ist irgendwas, was sie hindert. Ich meine, wir wissen, was das ist. Das ist der Lügner von Anfang an, der Satan, der kommt mit irgendwas und sagt, nee, das ist eine Sekte oder nein, das brauchst du nicht, du willst doch selber dein Leben halten und dann packen es die Leute nicht und das tut mir richtig mit Jesus weh. Kennt ihr das? Wenn das so, wenn wir Jesus kennen und geschmeckt haben, wissen, was echte Freiheit ist und wir sehen die Leute, die so gebunden sind um uns herum und können es greifen, so nah ist es und nehmen es nicht. Also das verursacht in mir immer eine eigene Wut. Ich bin dann auch so wütend auf den, der diese so angelogen hat, nicht auf den Menschen, aber auf diese Situation. Und auch so diese Traurigkeit einfach, dass da jemand das, was er haben könnte, nicht nimmt. Und bei Jesus ist immer das Motiv die reine Liebe. Immer einen Menschen gewinnen durch Liebe. Und so lebte er. Das, was er tat, tat er aus Liebe und was er den Vater tun gesehen hat. Und ich glaube, das ist auch für uns ganz wichtig in der Nachfolge, dass wir nicht, wir können alles tun. Also Not ist überall. Geh nur vor die Tür. Da sind immer Leute, die Hilfe brauchen. Also Jesus hat ja gesagt, die Armen habt ihr immer. Und das stimmt auch. Wir haben immer bedürftige Leute um uns herum. Aber Jesus hat sich immer die Zeit genommen, alleine beim Vater zu sein. Und das möchte ich auch für uns so als Anregung nochmal geben. Wirklich in der Einsamkeit Jesus zu suchen. Und einige von uns leben ja auch alleine. An der Stelle muss ich sagen, da beneide ich euch ein bisschen. Es war jetzt auch gerade wieder 3 Tage, wo ich alleine war. Es ist viel einfacher, Jesus zu suchen, wenn man alleine ist. Wenn es ruhig ist, wenn nicht dieser Trubel herum ist. Familie ist toll und Ehepartner und Eltern und Kinder. es ist alles super und schön, man ist nie alleine, aber es ist auch schwierig, mit Jesus alleine zu sein. Und da müsst ihr euch vielleicht über eine Stunde eher aufzustehen oder später ins Bett zu gehen oder einen Spaziergang in der Natur zu machen, weit weg, wo einem keiner entgegenkommt, durch den Wald oder so, dass wir wirklich nicht verpassen, alleine zu sein und zu gucken, was der Vater vorbereitet hat, zu beten und zu fragen, Papa, was machst du gerade? Wo siehst du vorbereitete Werke, in die ich reingehen soll? Dass wir immer auch so diese Stille suchen, wie Jesus. Jesus hat es morgens in der Frühe getan. Und die Jünger sind hinterher und haben geguckt, was macht er da? Sie haben sich das auch abgeguckt bei ihm, ne? Betet Jesus. Und dann sind sie ja irgendwann auch drauf gekommen, dass Jesus eine Beziehung zum Vater hat. Und sie haben gesagt, wie geht das? Zeig uns, wie man betet. Wir wollen wie du in diese Beziehung zum Vater reinkommen. Das dürfen wir auch. Zeig uns, Jesus, wie das geht, dass wir den Vater tiefer, besser kennenlernen. Das ist das, ja. Meine Bibelstelle dazu war Markus 10, 21. Das ist die Stelle mit dem reichen Jüngling. Ich denke, ihr kennt sie alle. Da sah Jesus den Mann voller Liebe an. Also dieser Mann hatte gefragt, was muss ich denn tun, um das ewige Leben zu haben? Und er war gerecht, ne? Er lebte nach den Geboten. Und eins fehlt dir noch, sagt Jesus zu ihm. Geh und verkauf alles, was du hast und gib das den Armen. Gib das Geld den Armen. Dann wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und dann komm und folge mir nach. Als er das hörte, verdüsterte sich das Gesicht des Mannes und er ging traurig fort, denn er war sehr reich. Es ist manchmal gar nicht gut, wenn wir so viel haben, was wir hinter uns lassen müssen, um Jesus zu folgen. Und interessant finde ich jetzt hier, bei den anderen war es so, die hat er direkt aus dem aktiven Tagesgeschehen herausgenommen und sofort gesagt, folgt mir nach, und die sind gekommen. Die mussten nicht erst ihren Haushalt verschachern oder regeln. Und hier bei diesem reichen Mann sagt er, geh und verkauf alles, was du hast, und gib das Geld den Armen. Und dann, wenn das erledigt ist, dann folge mir nach. Ich denke, das ist eine ganz schön lange Zeitspanne, wenn jemand viel Besitz hat. Erstmal alles verkaufen, du musst auf den Markt, auf den Trödelmarkt vielleicht, oder heute wird man die Kleinanzeigen machen oder eine Zeitungsannonce oder so. Dann musst du alles erstmal bewerten für einen Preis und verkaufen. Also ich denke, wenn der wirklich so viel Besitz hatte, der hätte da bestimmt locker ja, 2, 3, 4 Monate gebraucht und sollte dann Jesus nachfolgen. Also erst alles zu Geld machen und dann den Armen schenken, denn dann hast du einen Schatz im Himmel. Und das ist auch eine Art, wie wir Jesus nachfolgen. Jetzt weiß ich nicht, ob Jesus zu uns allen sagt, verkauf alles und verschenk's. Wenn wir das alle täten, dann hätte ja keiner hier mehr was und dann wären wir alle die Armen. Das ist, glaube ich, jetzt nicht so gemeint, aber es heißt, dass wir aus unserem Überfluss, kann man sich überlegen, ob man ein zweites oder ein drittes Auto braucht oder ob man das Geld nicht vielleicht im Himmel investieren kann, in einen Schatz im Himmel. Und ob man nicht besser jemand, der kein Auto hat, unterstützt oder der kein Essen hat oder der sonst wie irgendwie Mangel haben. Also, dass wir auch untereinander hier auch Mitgefühl auch haben. Ne? Wir haben mehr als genug und wir haben hier manche Leute, die wissen nicht, wie sie ihre Rechnung bezahlen sollen. Auch da darf man den Papa fragen. Ne, nicht da, wo einer drängelt und von seiner Not groß hehlt, sondern einfach immer von Gott hören. Und da sammeln wir Schätze im Himmel. Und Jesus sagt, die rosten nicht, die Motten gehen nicht an. Das geht uns nicht kaputt. Das kann uns keiner mehr nehmen. Ich habe so gestern Abend oder irgendwann die Tage, bei uns im Haus sind so einige Dinge, die funktionieren zwar noch, aber die könnte man auch erneuern. Da könnte man mal modernisieren. Das haben andere Leute schöner als bei uns. Also unser Haus ist gut 30 Jahre alt und ja, da haben manche schon komplett alles gemacht. Ne? Den Fußboden neu, die Fenster neu, das Dach neu und alles Mögliche. Und dann denke ich mal so, ja, man kann sein Geld da rein investieren und dann hat man das fertig, aber mit einer Garantie. Ich hatte die Tage eine Reportage gesehen aus der Ukraine und da hatten auch Leute viel gespart, Haus und eine Bombe und alles ist weg. Also ne, wir setzen so oft auch mit Finanzen einfach aufs falsche Pferd. Natürlich möchte Gott uns auch gerne beschenken mit allem. Er ist ja ein guter Papa. Er freut sich, wenn dem Kind gut geht, wenn es zu Hause hat, warm und trocken ist. Aber die Frage ist immer, ist das mein Schatz oder sammle ich einen Schatz im Himmel? Ne, weil alles, wo wir Geld hier rein investieren, da haben wir absolut keine Garantie, ob das morgen noch besteht. Du kannst eine Lebensversicherung haben und dann geht die Gesellschaft pleite und das Geld ist weg. Ne? Oder wir spekulieren in der Börse oder sonst wo. Also das ist alles nicht sicher. Man sagt ja immer Betongold zu Immobilien. Und viele haben ja auch schon da so ihr Investment reingetan. Aber auch das Erdbeben, stellt euch vor, bei uns wird der Krieg ausbrechen. Ne? Selbst wenn Carbon fällt, aber vielleicht müssen wir schnell hier weg und können es auch nicht mehr zu Geld machen, weil es in dem Moment nichts mehr wert ist. Also das ist einfach, ja, wie Jesus das hier sagt, ne? Häng dein Herz da nicht dran, sondern gib, was du geben kannst und folg mir nach. Und das ist eben der Preis der Nachfolge. Also es ist keine billige Nachfolge. Wenn wir Jesus nachfolgen, kann ich dir sagen, es kostet alles, nämlich das ganze Leben. Aber wir kriegen neues Leben. Ne? Wir geben das alte Leben ab und wir bekommen ein neues Leben. Aber es kostet wirklich auch einen Preis. Im Verschluss könnte man auch sagen, es geht nicht, dass wir Jesus laden, in unser Herz zu kommen und alles andere dabei behalten, wie es ist. Dann sind wir so wie in diesen Völkern, die diese vielen Götter haben, diese Multigottheiten. Die nehmen dann noch einen dazu. Aber Jesus sagt, ruft uns ja raus. Ne? Er sagt, lass mal alles hinter dir. Alles, worauf du hergesetzt hast, deine Fähigkeiten, deine Diplome, deine Erbschaften, deine Begabung, deine Talente, dein sicherer Arbeitsplatz, deine guten Connections. Das ist alles Dreck in dem Vergleich mit dem, was Jesus für uns hat. Weil er hat ein Leben in seiner Fülle, wo wir keine Angst mehr haben müssen. Keine Angst, dass uns irgendwas fehlt. Und dann haben wir auch noch von Jesus einen Auftrag bekommen. Das hat ja auch mit Nachfolge zu tun. Ihr kennt den Missionsbefehl, ne? Matthäus 28, manch einer sagt auch Matthäus auf dem Letzten, so das Ende vom Matthäus-Evangelium, wo Jesus uns auffordert, in die Nation zu gehen. Und wenn wir heute in die Nation wollen, dann müssen wir nur einen Schritt nach draußen machen vor die Tür. Wir haben alle Nationen hier in der Stadt. Wir haben Nordafrikaner, wir haben Westafrikaner, wir haben aus den arabischen Ländern Leute hier, wir haben aus dem Balkan Menschen vor unserer Tür, aus Südeuropa. Also die Nationen kommen ja zu uns. Wir müssen gar nicht mehr rausgehen. Wir müssen einfach nur mit offenen Augen durch die Stadt gehen. Und da haben wir die Nationen. Und Jesus sagt, Matthäus 28, ganz am Ende, der große Auftrag. Mir ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Das ist schon mal das Erste. Wir sollen Menschen zu Jüngern machen, das heißt zu Nachfolgern, ne? Nicht nur zu Gläubigen. Ne? Nur zu sagen, Jesus will, dass es dir gut geht und nimm mal Jesus an und werd ein Gläubiger. Das ist nicht unser Auftrag, sondern wir sollen Nachfolger machen. Menschen in die Nachfolge von Jesus bringen. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeiten. Also das ist auch Nachfolge, dass wir das Gut, was Jesus bekommen haben, nicht nur für uns allein in Anspruch nehmen, sondern dass wir rausgehen, dass wir zu Jüngern machen, dass wir sie taufen, dass wir sie lehren, alles, was wir schon kennen. Und du brauchst noch keine 25 Jahre Christ sein, um das zu machen. Wenn du erkannt hast, dass du ein Sünder bist und dass du es brauchst, dass Jesus dich errettet und er hat dich errettet, dann kannst du genau damit weitergeben, weil der Nächste ist in derselben Situation, wie du vorher gewesen bist. Also wir müssen auch diese Scheu ablegen, dass wir noch nicht genug wissen über die Bibel und über Gott und dass wir vielleicht manche Frage nicht beantworten können. Christsein heißt nicht Wissen zu haben, sondern Christsein heißt in Christus zu sein. Und durch den Heiligen Geist wird es machen. Er sagt ja, ich bin bei euch alle Tage, also hab gar keine Angst. Du machst das nicht alleine, sondern Jesus ist mit uns. Und uns werden auch Zeichen folgen. Die Zeichen, die den Jüngern folgen in Markus 16, Vers 17, dass wir Kranken die Hände auflegen und dass wir ihnen gut tun, dass wir neuen Sprachen sprechen, dass wir Dämonen austreiben, dass einfach auch so die Kraft des Königreichs Gottes durch uns sichtbar wird. Genau, also das sind auch Zeichen der Nachfolge. Ja, wenn diese alle nicht da sind, dann denke ich, dann können wir mal einen Gang höher schatten und ja, uns auch danach ausstrecken, die anwenden, weil wir haben das ja alles bekommen. Das hat das ja freigesetzt in uns, weil er hat gesagt, wir werden dieselben Dinge, die er getan hat und Größeres. Ne? Also müssen wir nicht erst noch warten, bis wir das erleben, sondern mutig voran. Ja, und dann vergleicht Jesus auch das Reich Gottes mit der engen Pforte. Viele wollen rein, so wenig kommen. Also es ist auch ein schmaler Grat, Jesus zu folgen. Und ich merke, in Zeiten wie diesen, wo gesellschaftlich die Meinung immer weiter weggehen vom Wort Gottes, von unseren moralischen und ethischen Vorstellungen, ist es schwierig, durch die enge Pforte zu gehen. So, dieses Wort Mainstream kennt ihr sicherlich, so was alle so tun, was so gesellschaftlich jetzt in Ordnung ist, machen ja alle. Das ist der breite Weg. Und auf dem zu gehen, also da müssen wir uns überhaupt nicht anstrengen. Ein breiter Weg, der ist automatisch da, da muss man sich nicht entscheiden. Aber wichtig ist, dass wir auf Jesu Spuren bleiben, dass wir diesen schmalen Grat finden, diesen schmalen Weg gehen durch die enge Pforte, denn da gibt es das ewige Leben. Also auch das ist eins der Nachfolge, dass wir vielleicht unbequem sind und ausgelacht werden, also im besten Falle vielleicht noch verlacht und so nach dem Motto, glaubst du denn noch sowas? Das ist doch ein Märchenbuch und sind doch heute so aufgeklärt und Evolution und dies und das und Wissenschaft. Und da wird man schnell auch beschämt, wenn man sagt, ich glaube an Gott, ich folge Jesus und die Bibel ist Wort Gottes und ist wahr. Also das kostet uns auch was, dass wir einfach auch Flagge zeigen und Farbe bekennen, wer wir sind, zu wem wir gehören. Ne? Dass wir da auch nicht abdriften auf den breiten Weg. Und zum Schluss habe ich noch einen Satz, den ich mir aufgeschrieben, der ist mir heute Morgen beim Duschen eingefallen. Das ewige Leben gibt es nur bei einem einzigen, bei Jesus Christus. Also es gibt nur einen für das ewige Leben. Nur ein Weg, eine Wahrheit. Das ist Jesus, das ist der einzige Weg zum Vater. Aber die ewige Verdammnis, die gibt es überall, nämlich bei allem anderen. Ob es eine falsche Religion ist oder falsche Verlockung, Versuchung. Also da müssen wir uns nicht entscheiden. Die Verdammnis gibt es überall woanders. Nur in Jesus ist das wahre Leben und Errettung. Und ja, danke Jesus, dass du uns berufen hast in deine Nachfolge. Und dass es nicht darum geht, wie gut wir das können und wie stark wir sind, wie begabt wir sind, sondern eigentlich brauchst du unsere Schwachheit. Wir müssen erstmal schwach werden vor dir und kapitulieren und sagen, der Weg, den wir bis jetzt gegangen sind, der war doch mehr unser eigener Weg. Wir wollen dir folgen. Und Jesus, hilf uns, dass wir keine Entscheidung mehr ohne dich treffen, dass wir immer wach sind. Wir haben heute Morgen gesungen, erwecke uns, und das bete ich über uns, dass du uns erwächst und aufwächst, dass wir nicht mehr schlaftrunken so automatisch irgendwas tun, weil wir es immer getan haben oder weil es alle tun, sondern dass wir dich fragen, was willst denn du, Herr? Was hast du denn heute für Pläne für mich? Wie würdest du das denn jetzt machen? Was willst du denn jetzt sagen? Was tust du hier gerade, dass wir so innehalten und dich als unseren Herrn mehr und mehr ernst nehmen? Und vergib uns da, wo wir unsere Wege selbstbestimmt gegangen sind, wo wir auch in Selbstgerechtigkeit gewesen sind und im Stolz, wo wir gedacht haben, wir sind ganz gut. Es geht nicht um gut sein, es geht darum, dass du der Herr bist, dass wir uns zurücknehmen, damit du durch uns ein Reich bauen kannst. Und du siehst hier jedes Herz. Muss mal still werden. Und wenn du es möchtest, darfst du aufstehen. und dich entscheiden, ob du Jesus mehr vertrauen willst ab jetzt. Jesus, du siehst unser Inneres. Wir demütigen uns vor dir, damit wir dich erhören können, damit du hochgebracht wirst, damit du regierst in unserem Leben. Amen. Amen. Übrigens eine Sache, wie man gut durch den Tag erweckt bleibt oder wach bleibt, fällt mir das gerade wieder ein. Ich habe ja hier diesen Wecker, ne? Alle 10 Minuten piept der, habt ihr vielleicht gehört, es vibriert, je nachdem, wie ich den einstelle. Und das ist eine kleine Erinnerung. Der Wecker ist nicht heilig. Der Wecker ist auch nicht ein Instrument Gottes, das ist einfach nur Technik. Aber der Wecker erinnert mich alle Minuten daran, dass ich ein Kind Gottes bin. Dass ich nicht alleine bin, dass ich nicht mehr für mich lebe, sondern dass Christus in mir lebt und dass ich mich mit ihm immer wieder verbinde, nachdem ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. So, mir hilft es. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr andere Methoden, wie ihr immer wieder, manch einer hat auch ein Armband oben, wo irgendwas draufsteht, what would this do oder so. Aber mir hilft das, dass ich alle 10 Minuten durch diese Vibration so leicht massiert werde, dass Jesus mich so anschubst und sagt, ich bin noch da, warum bist du wieder weg? Und ja, das ist ein Tipp einfach, möchte ich euch weitergeben, wenn das für jemanden, probiert das doch mal aus. Die kann man bei Amazon bestellen, die kosten so 25 bis 30 Euro, je nachdem. Und ja, es kann auch nervig sein, aber gerade wenn es nervig ist, denke ich, ist Jesus rum, ne? Wenn der Wecker dann schon wieder brrrt macht. Und eigentlich wollte ich doch gerade es mir gut gehen lassen. Nein, ich bin ein Kind Gottes und ich will mit ihm alles erleben. Du kannst auch mit Jesus, kannst du auch einen Cappuccino trinken, in der Sonne sitzen. Also es geht ja nicht darum, dass er uns zu irgendwas quälen will, aber dass wir einfach in dieser Verbindung bleiben. Und dann, denke ich, kommt die Nachfolge mehr und mehr. Wir werden Fehler machen. Wir werden immer Fehler machen. Wir werden es auch verpassen. Manchmal merke ich es auch nicht, weil ich so beschäftigt bin. Aber es geht ums Herz. Ne? Es geht um eine Entscheidung. Wir wollen das, was Jesus will für uns. Amen.